Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Schön, dass Sie zuhören. Das größte zusammenhängende deutsche Naturschutzgebiet in Deutschland, das Wattenmeer, braucht mehr Schutz. Sind die Anrainerstaaten Niederlande, Dänemark und Deutschland dazu bereit? Das zeigt sich in diesen Tagen. Das Wattenmeer ist uns ja sehr nah, Alaska ist weit weg. Wie die Klimaerwärmung dort die Tiere bedroht, das hören wir auch gleich. In der EU sollen Online-Käufer mehr Schutz, mehr Rechte bekommen. Das hören wir am Ende der Sendung und danach schauen wir, ob sich die Geldanlage in Festgeld jetzt vielleicht doch allmählich wieder lohnt. Das Wattenmeer ist UNESCO-Weltkultur-Naturerbe. Es bietet Vögeln, Fischen und Seehunden eine Heimat und so vielen Arten, dass es streng geschützt ist. Trotzdem fahren viel zu viele Containerschiffe dort rum. Schleppnetze der Krabbenkutter wühlen den Wattboden auf. Im Nationalpark darf sogar Erdöl gefördert werden. Und jetzt kommt noch der Klimawandel dazu. Wir wollen von Axel Schröder wissen, was das mit dem Wattenmeer macht. Aber vorab mal die Frage, Herr Schröder. Sie sind Korrespondent in Hamburg und das liegt ja gar nicht an der Küste. Warum ist das Land trotzdem auf der Wattenmeerkonferenz vertreten?
Ja, das weiß außerhalb von Hamburg kaum jemand, aber die Insel Neuwerk mit ihren kleinen Nachbarinseln, mit Scharhörde und Niegehörn, die gehören tatsächlich mit kurzen Unterbrechungen schon seit 700 Jahren zu Hamburg. Also reden die Hamburger auch mit, wenn es nun um das deutsche Wattenmeer geht.
Also Hamburg hat seine eigenen Inseln, das ist interessant. Wie macht denn der Klimawandel jetzt dem Wattenmeer zu schaffen?
Ja, es sind ja vor allem zwei Phänomene, die der Klimawandel mit sich bringt. Einmal erwärmt sich die Nordsee langsam, aber stetig und auch der Meeresspiegel steigt. Seit 1990 passiert das schneller als je zuvor. Derzeit sind das im Schnitt 3 Millimeter pro Jahr und das ist vielleicht für die Deichsicherheit kein so großes Problem, aber eben für das Wattenmeer, denn diese ganze Artenvielfalt, die es dort gibt, der Punkt, der das Wattenmeer weltweit so einzigartig macht, das ist ja der Wechsel von Ebbe und Flut. Mal schwappt dort das Meer und bei Ebbe liegt der Wattboden dann mehr oder weniger trocken und wenn jetzt der Meeresspiegel steigt, dann gerät dieses Biotop eben aus dem Gleichgewicht und das hat schon heute Folgen. Das hat mir Aline Kühl-Stenzel, die Meeresschutzreferentin des NABU, erklärt.
Wir sehen starke Veränderungen, dass die Vögel nicht mehr den optimalen Zeitpunkt treffen, wann es optimal wäre, um hier zu fressen für einen Weiterflug. Wir haben ja über 10 Millionen Zugvögel im Wattenmeer. Viele von diesen Interaktionen in diesem fantastischen Ökosystem funktionieren einfach nicht mehr. Arten verschieben sich nach Norden und jetzt ist es halt wahnsinnig wichtig, den Druck aus dem Ökosystem rauszunehmen.
Und wenn man jetzt nur bei steigendem Meeresspiegel die Deiche erhöhen würde, dann, da sind sich die Experten einig, würde eben das Ökosystem Wattenmeer langsam aber sicher verschwinden, sozusagen versinken in der Nordsee.
Ah, okay. Und was könnte helfen, das Wattenmeer dann wirklich zu schützen?
Naja, eine, wenn auch sehr unpopuläre Maßnahme könnte sein, dass die Deiche nicht einfach nur erhöht werden, sondern an einigen Abschnitten auch weiter ins Binnenland verlagert werden. Dann könnten also Ausgleichsflächen für das Watt entstehen. Aber dort leben natürlich heute Menschen hinter den Deichen und die werden nicht davon begeistert sein, wenn ihre Umgebung für mehr Wattenmeer verschwinden soll. Also das ist ganz nachvollziehbar eine sehr emotionale Frage, die sich da in Zukunft stellen könnte.
Also klar, die Menschen sind nicht begeistert. Es ist ja auch die Bundesumweltministerin auf der Konferenz. Hat sie denn irgendwelche Rezepte dabei, die dann tatsächlich helfen könnten?
Na, ich habe vorhin mit dem Meeresschutzbeauftragten der Bundesregierung gesprochen. Sebastian Unger ist das, der ist seit September Meeresschutzbeauftragter, der ist heute auch in Wilhelmshaven dabei und er hat mir heute Morgen erklärt, dass es eben vor allem darauf ankommt, dass alle Nordsee- oder Wattenmeer-Anrainerstaaten beim Schutz dieses Lebensraums dann an einem Strang ziehen.
Zum Beispiel haben wir unter der deutschen Präsidentschaft einen sogenannten integrierten Managementplan entwickelt mit unseren Nachbarländern, wo wir wirklich sehr genau auch festlegen und gemeinsam abstimmen, wie zu bestimmten Themen, also zum Beispiel die Fischerei, den Tourismus, die Schifffahrt, Häfen und so weiter. Also all diese Fragen, die sich hier bei uns im Wattenmeer stellen, wie wir die gemeinsam umsetzen können.
Ja, und es geht auch um zum Beispiel ein Problem wie den Nährstoffeintrag, die Vermüllung der Nordsee. Und ein Problem für diese enge Abstimmung, die Unger da gefordert hat, das Problem könnte sein, dass Dänemark zwar Arbeitsgruppen nach Wilhelmshaven geschickt hat, aber nach den Wahlen in Dänemark und einem Regierungswechsel, da wird die politische Ebene eben nicht mit in Wilhelmshaven dabei sein. Und da muss man abwarten, ob auf der Wattenmeer-Konferenz tatsächlich bindende Beschlüsse Weichenstellungen für die Zukunft tatsächlich getroffen werden können.
Und das werden wir wahrscheinlich morgen Nachmittag wissen und dann am Donnerstag ausführlich darüber berichten. Danke, Axel Schröder.
Die Lerche ist politisch. Unterschätzte Bedeutung der Artenvielfalt.
Tiere und Pflanzen in Alaska, die haben ja eigentlich gute Karten, denn der größte Bundesstaat der USA, der ist dünn besiedelt und geografisch auch nicht verbunden mit dem Rest der Vereinigten Staaten. Das ist eigentlich gut für die Artenvielfalt, aber in Alaska wird Öl gefördert. Das und der Klimawandel machen den Tieren in Alaska ganz schön zu schaffen. Doris Simon berichtet.
In Alaska sind über 23 Millionen Hektar Land als Wildnis ausgewiesen. Gebirgszüge, Gletscher, Feuchtgebiete, Küsten, Vulkane, Tundra, Wälder. Ein Gebiet 327 Mal so groß wie Bayern. Hier befinden sich der Tongass und der Chugach National Forest, die größten gemäßigten Regenwälder der Erde mit ihren einzigartigen Ökosystemen. 32 Raubtierarten sind in Alaska zu Hause, mehr als in jedem anderen US-Bundesstaat, 30.000 Weißkopfseeadler und 32 dokumentierte Herden von insgesamt 900.000 Karibu-Rentieren, die wild durch den nördlichsten Bundesstaat der USA ziehen. Nur 24 Tier- und Pflanzenarten in Alaska gelten als bedroht. Der Bundesstaat verfügt auch über reiche und gut gemanagte Fisch- und Schalentierbestände. Mehr als jedes zweite Meerestier, das in den USA gegessen wird, kommt aus Alaska. Some big news out of Alaska, where their king and snow crab seasons have been canceled. Da war es ein Schock, als Alaskas Fischereiaufsicht Mitte Oktober erstmalig die diesjährige Fangsaison für Schneekrabben für beendet erklärte, noch bevor sie begonnen hatte. Ursache ist ein dramatischer Rückgang der Schneekrabbenbestände in der Beringsee. Benjamin Daly von der Fisch- und Wildbehörde Alaskas.
The first reaction was, is this real?
Er habe sich gefragt, ob das wirklich wahr sein könne, sagte der Forscher dem US-Fernsehen. 8 Milliarden Schneekrabben gab es 2018 in Alaskas Gewässern. In diesem Jahr waren es weniger als 1 Milliarde. Wegen geschrumpfter Bestände dürfen Alaskas Krabbenfischer dieses Jahr auch keine Königskrabben fangen. Meeresforscher sehen die Ursache in den zunehmend wärmeren Sommern in Alaska. Der US-Bundesstaat erwärmt sich 3-mal schneller als der Rest der USA. 2019 erreichten die Temperaturen 32 Grad. Üblich waren früher höchstens 20 Grad. Das hat die Ökosysteme in Alaska durcheinandergebracht. Der seit Jahrtausenden dauerhaft gefrorene Boden im Norden des Bundesstaates schmilzt im Rekordtempo. Die eiskalte Beringsee wurde zu warm für Schneekrabben. Auch für Benjamin Daly ist es offensichtlich, dass die Erwärmung durch den Klimawandel und der dramatische Rückgang der Schneekrabbenbestände eng miteinander verbunden sind. Der Rückgang der Krustentiere vor Alaskas Küsten ist nicht das erste Warnsignal. Im Südwesten des Bundesstaates ist die Zahl von Chinook und Chum massiv zurückgegangen. Beide Wildlachsarten dürfen dort nicht mehr befischt werden. Die großen Flüsse seien hier früher so voller Lachse gewesen, dass sie mit dem Boot ständig gegen Fische gestoßen sei, erzählt Mary Peltola, die als Fischereimanagerin jahrelang die Fangquoten für Mitglieder der Yupik-Stämme im Südwesten Alaskas festlegte. Als Kind habe sie Angst gehabt, ihr Boot werde kentern, erinnert sich Peltola, die heute Alaska im US-Repräsentantenhaus vertritt.
I remember as a 6-year-old worrying that our boat was going to swamp because it was so full. Now since
jetzt seit 2010 fangen wir eine einstellige Zahl von Fischen. Natürlich sind wir für diese Fische dankbar, aber 8 Fische, wenn man es gewohnt ist, 80 oder 100 zu fangen, das ist schon sehr besorgniserregend.
It's a huge concern.
Vor allem die Ureinwohner erleben hautnah, wie sich die Klimaerwärmung auf die Ökosysteme in Alaska auswirkt. Durch Kultur und Tradition sind sie oft enger mit der Natur verbunden als andere Bewohner. Zudem leben viele vom Bärensammeln und von der Jagd auf Robben, Wale und Karibu. Wie die Menschen in Nooksit, einem Dorf nahe der arktischen Beauforsee, wo auch Sicknick Maupins Familie wohnt. in direkter Nähe zu einem der großen Ölfelder in der Arktis.
They had caribou herds going through Nooksit in the hundreds.
Früher kamen Herden mit Hunderten von Karibu durch Nooksit. Es gab Rentiere im Überfluss. Heute gibt es immer noch Karibu in der Region, aber man muss etwa 16 Kilometer weit fahren und sie entfernen sich immer weiter. Sicknick Maupin hat eine Umweltinitiative gegründet gegen Öl- und Gasförderung in der ökologisch empfindlichen Arktisregion. Doch Öl und Gas sind wichtige Wirtschaftsfaktoren in Alaska. Die Verantwortlichen würden ihre Bedenken abtun, sagt die junge Inuit.
We see leaders again dismissing those concerns and saying that the animals are going to continue to be able to assimilate.
Sie behaupten, Umwelt und Tiere würden sich anpassen an den Klimawandel. Aber wir sehen, dass das nicht der Fall ist.
We can see that's not the case.
Doris Simon berichtete aus Alaska. Unser Autor Sebastian Engelbrecht, der läuft gerne durch Berlin und hat dabei festgestellt, dass viele Parks und Grünanlagen verwahrlosen, wie er sagt. Man könnte auch sagen, verwildern. Die offizielle Erklärung ist, dass die Grünanlagen helfen sollen, die Artenvielfalt zu erhalten. Aber ist die Verwahrlosung oder Zweckmäßigkeit, die dabei herauskommt, nicht auch ein Kulturverlust? Ein Denkanstoß von Sebastian Engelbrecht.
Der Ruwaldpark in Charlottenburg war einmal ein Schlosspark. Heute wuchert das Gras auf den Wegen. Die weite Rasenfläche gleicht einem grau-gelben, umgepflügten Feld. Jochen Flenker, Leiter des Grünflächenamts des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf, hält das für ganz normal.
Das sind Spuren von Wildschweinen. Also die Wildschweine haben in den letzten Wochen hier die Grasnarbe umgedreht. Das ist ein natürlicher Prozess, der dazu führt, dass auf diesem Wiesenbereich sich Pflanzensamen weiter ausbreiten.
Die Nationalsozialisten ließen das Schloss im Park abreißen und machten aus dem Schlosspark einen Volkspark. Es blieben nur noch die hellgelben Kolonnaden. Unter den hohen Rundbögen konnten Spaziergänger flanieren, ein erhebendes Gefühl inmitten eines Parks aus Blickachsen, Treppen, Brücken, einem schluchtartigen Tal und einem von Schilf umgrenzten Teich. Seit 10 Jahren aber sind auch die Kolonnaden abgezäunt, der Putz bröckelt, Moos wuchert auf den Wegen. Ein Spaziergänger kommentiert, hier sehe es aus wie irgendwo hinter dem Ural. Einsparzwänge verhinderten die Restaurierung des Kolonnadenbauwerks, schreibt das Bezirksamt. Und sein Grünflächenchef rechtfertigt den Zustand des Grüns.
Der Ruwaldpark ist zwar ein Gartendenkmal, ist aber in den letzten Jahren nach dem Handbuch der guten Gartenpflege des Landes Berlin gepflegt worden. Und entsprechend ist die Pflege dieses Parkes naturnah. Und das spiegelt sich in diesem Bereich wieder. In der Tat sieht es sehr wild und unordentlich aus.
Das Konzept für dieses Chaos nennt sich Handbuch Gute Pflege von 2018. Es ist der Leitfaden für ein Pilotprojekt der Umweltverwaltung des Senats, der in 19 Parks der Stadt ausprobiert wird. Man will sich auf die tatsächlich notwendigen Aufwendungen für Parks beschränken.
Wie wir diese Flächen pflegen, das obliegt uns. Und wir haben uns hier in diesem Park dafür entschieden, die Pflege auf eine naturnahe Pflege umzustellen.
Als naturnahe Pflege bezeichnet Jochen Flenker vom Grünflächenamt das Konzept. Im Mai lässt er die Wildkräuter wachsen, statt sie abzumähen. Und die Wildbienen profitieren davon. Der Abteilungsleiter für Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün bei der Umweltverwaltung des Senats, Klaus Wichert, spricht von robuster Grünflächenunterhaltung. Die ästhetischen Eindrücke des Reporters vom Ruwaldpark bestätigt er.
Ihre Wahrnehmung ist durchaus zutreffend.
Wichert erklärt, Berlin habe 2500 Grünanlagen, aber schon Mitte der 1990er Jahre habe die Stadt begonnen, die Zahl der Mitarbeiter in den Grünflächenämtern von 4000 auf 2000 zu reduzieren. Bis heute werde beim Grün gespart und nun, wo wieder mehr Geld in den öffentlichen Kassen vorhanden sei, komme noch Personalmangel hinzu. So muss auch Wichert den Zustand des Parks mit dem sogenannten Handbuch Gute Pflege erklären. Darin werde unterschieden.
Ist es etwas, was einen höheren sozialen Nutzen stiftet, also wo man Sport und Spiel, Erholung im Vordergrund hat? Oder ist es eine repräsentative ästhetische Anlage, die aus denkmalpflegerischer Sicht unterhalten werden muss? Oder sind es eben ökologische Gesichtspunkte, die hier überwiegend eine Rolle spielen?
Senat und Grünflächenämter überlassen es gern anderen, sich um die Schönheit der Parks zu kümmern. etwa im Lietzenseepark in Berlin-Charlottenburg, einer von Jugendlichen stets belebten malerischen Seenlandschaft mitten in der Stadt. Wasserkaskaden münden in den See, Rosenpergolen laden zum Lustwandeln ein. Blumenrabatten aus Schwertlilien, Frauenmantel, Katzenminze und Zierlauch säumen den Weg. Etwa 20% der Pflege dieses Parks übernimmt der Verein Bürger für den Lietzensee. Vor 18 Jahren gründeten Anwohner den Verein, als der Park verwahrloste, wie heute der benachbarte Ruwaldpark. Die Vorsitzende ist Gabriele Weber, eine ehemalige Beamtin im Auswärtigen Amt.
Wir betrachten uns als Partner, kritischen Partner des Grünflächenamtes und als Anwalt der Bürger. Wir können nicht alles machen, das Grünflächenamt, das sind die Profis, unbestritten. Also dürfen wir keine Bäume fällen. Wir dürfen auch nicht allzu viel schnippeln, sage ich mal. Nicht ein bisschen Grundschnitt bei Büschen und so weiter können wir machen. Wir können natürlich Unkraut wegnehmen.
Etwa 20 aktive Mitglieder des Vereins kümmern sich auch um die Gartenhäuser, Schuppen und Parkmöbel. Sie schleifen Graffiti ab und pflegen die Reseda-grünen, 100 Jahre alten Bänke.
Unsere Vereinsmitglieder, ein paar jedenfalls, streichen über. Wir haben aber auch schon professionelle Partner einbezogen, Tischler, die dann die Bänke bearbeitet haben. Ich neige eher dazu, konstruktiv zu denken und sagen, was kann meine Rolle als Bürgerin sein? Was kann die Rolle von uns Bürgern hier sein?
Gabriele Weber und ihr Verein haben es geschafft, aus einem verkommenen Park wieder eine Oase der Schönheit zu machen.
Wenn zum Beispiel die jährliche Maat eben stattfindet, hier und woanders vielleicht nicht, dann hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass das Grünflächenamt sagt, hey Leute, also hier sind Bürger, denen es wirklich darauf ankommt, dass es dem Park gut geht. Da wollen wir auch was geben. Ne?
Bürgerschaftliches Engagement in allen Ehren. Aber Klaus Wichert von der Berliner Umweltverwaltung wünschte sich, das wäre nicht nötig.
Ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Bezirken genauso darunter leiden wie ich es, wenn man es nicht machen kann, was man machen möchte. Wir wissen sehr genau, welche pflegerischen Qualitäten erforderlich wären, können es aber tatsächlich nicht in den Park bringen. Also ich glaube, es mangelt nicht an Kenntnis und mangelt nicht an Willen, sondern es mangelt an der realen Umsetzung, das konkret machen zu können.
Einst hieß es, das Geld sei nicht da, heute fehlt das Personal. So bleibt Jochen Flenker vom Grünflächenamt Charlottenburg-Wilmersdorf nichts, als den Mangel zu verwalten, mit ökologischen Argumenten. Der Stäubenplatz in Berlin-Neuwestend, einst ein repräsentativer Schmuckplatz mit Hecken, Stauden und Rosen, gleicht einem Kartoffelacker. Büsche und Bäume säen sich wild aus.
Aktuell blüht da wilde Rauke und das ist allemal besser, als das komplett runterzumähen. Aufgrund von personellen und finanziellen Engpässen mussten wir diesen Platz leider teilweise zurückbauen.
Dabei weiß doch Klaus Wichert, eine Ebene höher, in der Senatsverwaltung zuständig.
Das sind ja für viele von uns erweiterte Wohnzimmer. Insofern sollte es dort auch entsprechend gepflegt und unterhalten werden können.
Eine Aufforderung, die Wichert sich selbst und seinem Senat zuspricht. Wenn Berliner Parks verwahrlosen, lässt sich das immer als Programm ausgeben. Das Charlottenburger Grünflächenamt nennt es Schaffung hochwertiger ökologischer Flächen.
Statt Schönheit herrscht in Berliner Parks jetzt Zweckmäßigkeit und Verwahrlosung, findet Sebastian Engelbrecht. Wir sind gespannt, wie Sie das wahrnehmen. Schreiben Sie uns gerne an umwelt@deutschlandfunk.de. Wer im Internet bestellt, der verlässt sich darauf, dass der Händler, weil der eben hier in der EU verkauft, sich schon irgendwie an die hiesigen Sicherheitsstandards halten muss. Aber wer schaut da drauf bei einem Produkt aus Asien zum Beispiel? Bald muss es der Händler tun, haben gestern das Europaparlament und die EU-Staaten beschlossen. Caroline Born.
Verbraucherschützer warnen schon länger davor. Viele Produkte, die es online zu kaufen gibt, haben Sicherheitsmängel. Besonders dann, wenn sie aus Drittländern stammen. Dann sind die Händler weit weg und für Verbraucher kaum zu erreichen. Mit strengeren Regeln will die EU für einen besseren Schutz sorgen. Wie, erklärt der SPD-Europaabgeordnete René Repasi.
Wir bekommen jetzt für jedes Drittstaatsprodukt eine sogenannte verantwortliche Person im EU-Binnenmarkt, die dafür verantwortlich ist, dass solche Produkte EU-Standards einhalten und im Zweifel haften, wenn das nicht der Fall ist.
Darauf haben sich in der vergangenen Nacht das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten geeinigt. Außerdem sollen Kunden über Rückrufe von gefährlichen Produkten besser informiert werden und sie haben länger einen Anspruch darauf, sich die mangelhafte Ware ersetzen, reparieren oder erstatten zu lassen. Höchste Zeit, findet die Grünen-Politikerin Anna Cavazzini, denn die bisherigen Regeln sind über 20 Jahre alt.
Es war längst überfällig, diese an die neuen Erfordernisse der Digitalisierung und des Online-Shoppings anzupassen. Es ist erfreulich, dass nun auch Produkte wie Möbel oder Textilien unter die Regeln fallen.
Stärker in die Pflicht genommen werden sollen auch Online-Marktplätze wie Amazon, eBay oder Alibaba. Sie berufen sich häufig darauf, nur zwischen Händler und Käufer zu vermitteln. In Zukunft sollen sie unsichere Produkte schneller entfernen.
Mehr wäre möglich gewesen, vor allen Dingen bei der Möglichkeit von Online-Marktplätzen vor Markteinführung Produkte zu überprüfen. Auch Strafzahlungen hätten harmonisiert werden sollen. Auch das ist jetzt leider nur ein Prüfauftrag geworden,
sagt René Repasi von der SPD. Bis die neuen Regeln in Kraft treten, dauert es allerdings noch. Sobald sie formell bestätigt sind, gilt eine Übergangsfrist von 1,5 Jahren.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Es gibt jetzt allmählich wieder Zinsen auf Sparkonten. Lohnt sich das Sparen auf diese Art jetzt wieder, trotz Inflation? Brigitte Scholtes weckt ab.
Es tut sich etwas bei den festverzinslichen Anlagen. Einige Banken zahlen für Tagesgeld inzwischen mehr als 1%, manchmal sogar 1,5%. Zumindest für Neukunden, die viele Institute mit einem Bonus locken, hat Hendrik Burs beobachtet, Geldexperte des Verbraucherportals Finanztipp. Beim Festgeld gibt es entsprechend mehr als bei Tagesgeld. Etwa 1,5% für 6 Monate, mehr als 2%, wenn man sein Geld für ein Jahr festlege. Zu lange solle man sich aber nicht binden, warnt Burs. Dazu sei zu viel Bewegung bei den Zinsen.
Wer das macht, der wird sich schon nach wenigen Wochen umgucken und ärgern, dass rund um die anderen Banken oder die Neukonditionen sich wieder verändert haben. Deswegen würde ich dazu raten, Festgeld für 6 Monate oder allerhöchstens für ein Jahr anzulegen und eventuell auch auf verschiedene Laufzeiten sich aufzuteilen. Damit bleibt man eben auch ein bisschen flexibler.
Ralf Wefer vom Vergleichsportal Verivox rät, Festgeld in 2 Tranchen aufzuteilen und abwechselnd anzulegen. Dann könne man sich auch für ein Jahr binden.
Denn dann kommt jedes Jahr ein Teil der Ersparnisse zurück und dann bei der Wiederanlage profitieren die Anleger von den zwischenzeitlich hoffentlich gestiegenen Zinsen.
Denn die Banken sind wieder an den Geldern ihrer KundInnen interessiert, weil sie damit wieder Geschäft machen können, statt überschüssige Gelder bei der EZB gegen Gebühr parken zu müssen. Deshalb bieten sie Neukunden auch häufig bessere Zinsen an als ihren Bestandskunden. Da aber solle man ins Kleingedruckte schauen, um zu sehen, wie lange denn diese höheren Zinsen gezahlt werden. Klar aber ist, selbst wenn es nominal wieder Zinsen gibt, real verlieren die Sparer immer noch Geld, denn die Inflationsrate liegt schließlich bei mehr als 10%. Doch der Wert des Geldes, das man aktuell nicht benötigt, schrumpft auf dem unverzinsten Girokonto schließlich noch schneller. Die Sparer sollten jedoch darauf achten, welcher Bank sie ihr Geld anvertrauen. Gesetzlich sind die Einlagen bei den europäischen Geldhäusern bis zu mindestens 100.000 Euro geschützt. Diese Summe gilt je Person und Bank, erklärt Finanzexperte Burs.
Man müsste auch schauen, wenn man vielleicht bei verbundenen Banken Geld anlegt, die zusammengehören, das ist zum Beispiel Postbank und Deutsche Bank, dann wird das eben zusammengezählt. Dann kann ich nicht bei jeder von diesen Unterbanken 100.000 Euro geschützt anlegen. Auch Zinszahlungen werden da mitgezählt. Das heißt, jemand, der exakt 100.000 Euro anlegt und dann ja ein bisschen Zinsen anhäuft, der würde dann mit diesem Zinsplus schon leicht über die Grenze hinüberkommen.
Auf die gesetzliche Einlagensicherung sollte man unbedingt achten, wenn man im europäischen Ausland sein Erspartes anlegen möchte, warnt Ralf Wefer von Verivox. Und darauf, in welchem Land diese Bank ihren Sitz habe.
Denn am Ende müsste dann der jeweilige Mitgliedstaat in letzter Konsequenz die Einlagen der Sparer garantieren. Da kann man sich dann zum Beispiel an den Bonitätsbewertungen der großen Ratingagenturen orientieren und sein Geld zum Beispiel bei Banken aus wirtschaftsstarken Ländern wie Frankreich, Schweden, Österreich oder den Niederlanden anlegen.
Bei einer größeren Geldsumme wäre es aber ohnehin sinnvoll, diese auf mehrere Geldhäuser aufzuteilen. Das mindert das Risiko weiter.
Soweit der Verbrauchertipp in den Informationen am Mittag mit Jörg Armbrüster. Da geht es gleich darum, dass Deutschland jetzt demnächst in einigen Jahren Gas aus Katar geliefert bekommt. Und zwar für ziemlich lang. Was taugt dieser Vertrag? Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.